Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
Ja, moin zurück hier in der Staffel über Arbeitswelt und KI 2030 im Hier und Morgen. Heute habe ich zwei Gäste, gleich zwei auf einmal, ist das nicht toll. Professor Dr. Marco Huber und Klaus Burmeister. Marco ist Professor unter anderem beim Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA, sowie im Institut für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb an der Universität Stuttgart und noch einiges mehr. Klaus Burmeister wiederum ist unter anderem Gründer und Geschäftsführer von Foresight Lab. Die kümmern sich um Zukunftsszenarien und sind unter anderem gerade in einem ganz, ganz spannenden Projekt mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und die beiden hatten noch einen dritten Autor, der soll hier nicht unerwähnt bleiben. Das ist Christian Jauch, auch beim Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Ich muss sagen, diese Episode ist für mich ein kleines Highlight in dieser Serie, denn wir haben hier ganz, ganz viele Themen und zwar erstens mal natürlich den Beitrag der beiden, das ist der Aufhänger der ganzen Geschichte für unseren Band, der heißt Potenziale von KI für die Produktion und der Untertitel dazu Hemmnisse, Einsatzmöglichkeiten und ein szenariobasierter Ausblick auf 2030. Das bedeutet aber, das Ganze geht einher mit einer ganzen Reihe von tollen Beispielen. Was kann eigentlich KI in der Industrie? Und da sind wirklich faszinierende und gleichzeitig auch ziemlich pragmatische Beispiele dabei. Also, was ich noch gelernt habe, ist, 60% der KMU kümmern sich gerade noch so gar nicht um KI und fast 100% der Unternehmen in Deutschland sind KMU. Insofern, das hier sollte wirklich jeder Mensch hören, der in einem KMU arbeitet, denn KI ist wichtiger Teil der Zukunft. Was noch, hört ihr jetzt. Viel Spaß und gute Unterhaltung und vor allem tolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Meine heutigen beiden Gäste sind Klaus Burmeister und Professor Dr. Marco Huber. Auch heute sprechen wir wieder in der Sonderserie über den Band Künstliche Intelligenz und Arbeitswelt 2030. Und ja, wie gesagt, ich habe zwei Gäste. Jetzt würden wir nacheinander mal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Und lieber Klaus, ich würde sagen, stell du dich doch gerne mal vor für alle, die dich eventuell noch nicht kennen.
Mein Name ist Klaus Burmeister. Natürlich überlegt man sich was, was passt denn eigentlich auch zu dem Thema. Ich bin gelernter Starkstromelektriker. Anfang der 70er Jahre habe ich mich schon mit Thyristoren beschäftigt, Transistoren. Also auch damals, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, hat das Thema Digitalisierung schon stattgefunden. Beispielsweise gab es eine schöne Kommission der Bundesregierung zum Ausbau des technischen Kommunikationssystems. KTK 76 ihren Bericht veröffentlicht. In dem Bericht steht alles, was wir heute auch noch auf der Agenda haben, beispielsweise der Vorschlag, ein Glasfasernetz auszubauen. Ja, aus diesem Starkstromelektriker ist über den zweiten Bildungsweg ein Politikwissenschaftler geworden, der nicht ganz zufällig in der Zukunftsforschung gelandet ist. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit mit der Frage beschäftigt, wie Berlin sich als Hightech-Mekka aufstellt, habe da mit wichtigen Akteuren wie Peter Klotz Interviews geführt und habe dann diese Diplomarbeit auch an Rolf Kreibich geschickt. Der war früher mal der erste Präsident der FU und Chef vom ICT, Institut für Zukunftsstudie und Technologiebewertung. Und der sagte, ach, das ist doch interessant, hast du nicht Lust, bei mir zu arbeiten? Und da, nachdem ich 2 Jahre an der FU in einem Forschungsprojekt über Forschungs- und Technologiepolitik gearbeitet habe, bin ich das zum ICT. Und das ist vielleicht auch schon mal ganz wichtig. Mein Zugang zur Zukunft ist über Forschungs-, Innovations- und Strukturpolitik. Damit ist man ganz klar in der Zukunft. Was mich immer interessiert hat, ist die Frage, wie man Übergänge gestaltet. Als ich begonnen habe am ICT, war eins der ersten Projekte Teleheimarbeit. So hieß das früher, da gab es dann die Thesen, Teleheimarbeit kommt und dann könnten wir auch den ganzen Verkehr substituieren. Wenn man heute mal ganz aktuell auf die Zahlen guckt, dann gibt es nicht weniger Autos, sondern kontinuierlich mehr und die Pendlerströme nehmen zu. So, und letztendlich, machen wir es nochmal relativ kurz, habe ich dann eins der ersten Institute gegründet, Z-Punkt, die Foresight Company, die sich mit Zukunftsforschung in Deutschland für Unternehmen beschäftigt haben, Ende der 90er Jahre. Seit 2014 bin ich in Berlin mit einer neuen Einrichtung, dem Foresight Lab. Wir kümmern uns um Übergänge, um Transformationsprozesse Und ich mache das mal an zwei Projekten deutlich, die vielleicht ganz interessant sind. Wir haben erstmalig Szenarien mal entwickelt, das kommen wir sicher auch noch drauf, wie sich vielleicht KI in Unternehmen, in der Wirtschaftswelt entwickeln können bis 2030. Und aktuell bin ich im Konsortium und dort dürfen wir das Bundesarbeitsministerium beraten zu dem großen Thema der Gestaltung einer digitalen Arbeitsgesellschaft 2040. Das mag erstmal genügen. Danke.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Tatsächlich bei dem Projekt haben wir uns ja auch schon mal so ein bisschen die Klinke kurzzeitig zumindest in die Hand gedrückt. Da durfte ich einmal kurz ein bisschen mitmachen. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das war auch einer der Schnittpunkte, wo wir wahrscheinlich auch in dem Podcast-Gespräch auch noch drauf kommen würden. Aber vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Also man findet dich natürlich auch im Internet, wenn man dich mal googelt. Da gibt's auf jeden Fall vieles. Gut, aber dann Marco, würde ich erstmal sagen, lass uns erstmal kurz dich einführen. Oder umgekehrt, führ du dich doch mal gerne ein, für die, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
Mache ich gerne. Also mein Name ist Marco Huber. Vom Hintergrund her bin ich Informatiker. Ich habe in den 2000ern Informatik studiert in Karlsruhe, war dann noch ein bisschen in der Forschung, um dort zu promovieren. Und dann mit der Zeit bin ich in die Industrie rüber gewechselt, war bei zwei verschiedenen Softwarefirmen, aber immer im Forschungsbereich tätig. Und mich da auch schon sehr frühzeitig mit dem Thema künstliche Intelligenz und insbesondere künstliche Intelligenz in der Anwendung der Produktion beschäftigt. Und das hat mich dann auch 2018 nach Stuttgart verschlagen. Ich wurde dann berufen als Professor für das Thema kognitive Produktionssysteme. Also das kann man frei übersetzen mit dem KI in der Produktion. Ich bin gleichzeitig noch beim Fraunhofer IPA. IPA steht für Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, ebenfalls in Stuttgart ansässig, ist eines der größten Fraunhofer-Institute und leitet dort zwei Abteilungen. Einmal die Bild- und Signalverarbeitung. Da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema Qualitätsprüfung, gerade im Produktionskontext, weil Qualität natürlich auch gerade für eine deutsche Produktion eine wichtige Rolle spielt, um sich zu differenzieren vom Wettbewerb, vom Weltmarkt. Und dann leite ich noch das Zentrum für Cyber Cognitive Intelligence. Das ist eine Abteilung, die wurde quasi mit mir neu gegründet und ist gewissermaßen so die KI-Abteilung bei uns, stetig wachsend mit der Aufgabe, gerade mit den verschiedenen Fachabteilungen, die wir haben, gemeinsam Projekte für die Industrie oder dann auch in der Forschungswelt anzustoßen. Wir sind, das ist vielleicht auch bekannt, über ein weiteres Zentrum, das sogenannte KI-Fortschrittszentrum Lernsysteme und kognitive Robotik, Mitglied des Cyber Valley. Cyber Valley ist momentan wahrscheinlich der größte Forschungsverbund in Europa zum Thema künstliche Intelligenz. Überspannt so die Standorte Stuttgart und Tübingen. Das sind die beiden dort ansässigen Universitäten Mitglied. Das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Noch verschiedene Firmen. Und sind eben sehr stark verankert in der Grundlagenforschung zum Thema KI. Und wir bilden mit unserem KI-Fortschrittszentrum so die Schnittstelle dann in die Wirtschaft. Das heißt, was die Grundlagenforscher sehr gut können, ist natürlich hervorragende Grundlagen im Bereich der KI zu erarbeiten, haben jetzt aber viel weniger auf dem Schirm, wie man das dann letztendlich auch in der Praxis, zum Beispiel in der Fabrik anwendet. Und es ist dann unsere Aufgabe, diese Ergebnisse aufzugreifen und dann mit Unternehmen zusammen daraus praktikable Lösungen zu gestalten, sodass ein KI wirklich Mehrwerte schafft in der Produktion. Ich mache vielleicht mal ein Projektbeispiel. Ich habe ein größeres Projekt mit einem ortsansässigen Automobilhersteller am Laufen. Da geht es um das Thema Produktionsplanung. Und wenn man es vielleicht frei übersetzen will, in die Richtung zu verstehen, was will eigentlich der Kunde in Zukunft für ein Auto kaufen. Ja, momentan ist ja der Produktionsprozess so gestaltet, der Kunde bestellt ein Auto und dann wird es eben eingelastet. Und irgendwann bekommt der Kunde mit, ja, du kriegst ein Auto in 6 Monaten oder so. Wir versuchen, den Prozess ein bisschen auf den Kopf zu stellen, zu verstehen, was könnten die Kunden denn in Zukunft bestellen, planen schon Fahrzeuge ein in die Produktion, die noch gar nicht bestellt sind. Und wenn dann tatsächlich die Kundenbestellung kommt, suchen wir das bestmögliche Fahrzeug aus, passen das entsprechend an. Und das Ziel ist dann eben wirklich, kundenindividuelle Fahrzeuge deutlich früher ausliefern zu können, als es momentan der Fall ist.
Ach, das ist ja cool.
Genau, wir sind so mitten in diesem Projekt. Nächstes Jahr ist dann Projektabschluss und da schauen wir mal, wie weit wir dann gekommen sind mit dieser Vision, diesem Prozess da ein bisschen umzukehren.
Ja, spannend. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass im Prinzip eventuell in irgendwie in der Zukunft der Autokonzern oder der Hersteller oder der Zulieferer eigentlich schon vorher wissen muss, was zumindest mehrere Menschen wollen könnten und wo auch die Kaufbereitschaft da ist. Also bis zu dem Punkt eventuell, dass der schon vor mir weiß, dass ich bald ein Auto kaufen könnte. So nach dem Motto, da steht vielleicht auch Kinderplanung an. Dann wird selbst der Gondlach, der eigentlich kein Auto haben will, vielleicht doch ein Auto bestellen. Das wäre natürlich ja verrückt, wenn ich dann quasi zum Händler gehe oder online mich umschaue und dann steht da ja übrigens, wenn Sie den jetzt bestellen, dann können Sie den jetzt haben oder nächste Woche oder was? Oder wie sieht das dann konkret aus?
Genau, das wäre natürlich so das richtige Fernziel, dass man wirklich nachzeitig das Fahrzeug ausliefert. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch lange dauern. Ob man es überhaupt erreicht, ist natürlich auch noch die Frage. Aber was wir auf jeden Fall nutzen können, also fast jeder Automobilhersteller hat ja mittlerweile solche Internetkonfiguratoren. Also der Mensch, der sich ein Fahrzeug kaufen will, kann ins Internet gehen und dort mal sein Auto vorkonfigurieren. Und das machen sehr viele Leute tatsächlich. Und diese Daten kann man natürlich nutzen, daraus auch ableiten, was gefällt den Leuten gerade aktuell so. Ne? Ist es jetzt hier das tigerfarbene Innenleder oder sind es irgendwelche bestimmte Reifen, bestimmte Farben, bestimmte Ausstattungsgünste? Ne? Sowas kann man natürlich ableiten aus solchen Konfigurationsdaten und natürlich aus historischen Bestelldaten. Spannend ist natürlich, dass die Weltregionen unterschiedlich bestellen. Die Deutschen neigen eher dazu, Hardline zu konfigurieren und dann genau das Auto zu bestellen, das sie konfiguriert haben und vielleicht ganz am Ende noch die Farbe zu ändern. In anderen Weltmärkten, da macht man es umgekehrt. Da bestellt man quasi so wie ein Blanko-Auto. Und dann quasi kurz bevor man überhaupt noch ändern darf, wird plötzlich geändert. Und das ist natürlich Herausforderung für so einen Automobilhersteller, wenn die Kunden, ja, Wünsche sind es ja nicht, sondern die Art und Weise, wie man so ein Auto bestellt, so grundlegend verschieden sind.
Ja, das ist ein bisschen lustig, weil ich glaube, es gibt aber viele Menschen auch, diese, ne, wenn du die fragst, so, was hast du eigentlich für ein Auto, dann sagen die ja ein blaues. Also, genau. Einigen ist dann vielleicht die Technik wichtiger oder das, was unter der Motorhaube ist oder bald vielleicht im Elektroantrieb, aber nicht so sehr, ja, das Außenrum. Aber gut, dann vielleicht nochmal an euch beide, erst an Klaus, die Frage, so was verbindet dich denn eigentlich so, auch jetzt ganz autobiografisch vielleicht, mit der Schnittstelle Arbeitswelt oder Arbeiten und ja, Technologie, KI? Und ich meine jetzt nicht die Beschäftigung als Zukunftsforscher damit, sondern vielleicht auch so ein bisschen privat. Was treibt dich um? Was findest du daran besonders spannend?
Ja, wenn ich anfangen darf, sozusagen als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat und auch mitbekommen hat, wie wichtig das ist. Und man muss es auch mal so sagen, dadurch, dass in den 70er Jahren man höre und staune Fachkräftemangel, kommt dann ja bekannt vor, existiert hat, habe ich die Chance gehabt zum zweiten Bildungsweg. Also die Chance, mich weiter zu qualifizieren. Und das ist vielleicht auch die große Linie bis heute, dass entscheidend sein wird, nicht nur für den Industriestandort, sondern für die Menschen teilhaben zu können an einer Entwicklung, die Menschen befähigt, eben auch die neuen Anforderungen, gerade im Bereich jetzt der Industrie und der Ausbildung, gerecht zu werden. Und das ist auch ein Thema letztendlich natürlich auch der KI. Ich glaube, das ist überhaupt einer der größten Hebel, so in der Perspektive bis 2030, wo wir mit den neuen Möglichkeiten, Marco hat es beschrieben, auch angemessen umgehen können. Letztendlich braucht es natürlich Entwickler, aber es braucht natürlich auch die Fachkräfte und es braucht auch die Kunden, die im Grundsatz verstehen, um was es geht. Also das ist sozusagen mein konkreter Bezug, Chancen eröffnen, Entwicklung zu begleiten und im besten Fall, ich sage das auch wirklich vorsichtig, vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Und vielleicht abschließend, ich glaube, dass wir uns jetzt in dieser Dekade bis 2030 in so einer Transformations- oder Gestaltungsdekade befinden, wo vieles davon abhängig sein wird, wie wir uns als Menschen, Arbeitnehmer oder auch natürlich als Gesellschaft fit machen für das, was notwendig ist in einer Gesellschaft im Übergang. Und KI spielt da auch eine sehr wichtige Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Und Marco, wie ist dein persönlicher Blick auf die Thematik? Also vor allem aus der Informatik kommt, das interessiert mich natürlich, weil ich tatsächlich zum Abi hin hatte ich auch überlegt, ob ich nicht Informatik studiere. Und dann war irgendwie so ein bisschen die Mathe-Note zu schlecht. Daran ist es dann gescheitert. Deswegen würde mich das wirklich also insbesondere interessieren, wie deine persönliche Sicht ist. Wie kommst du gerade auch in Richtung IPA und so weiter? Also die Schnittstelle von Informatik und Arbeit finde ich da sehr, sehr spannend.
Ja, wir haben mich jetzt tatsächlich relativ früh zur Informatik verschlagen. Und damals war KI durchaus auch schon ein Begriff. Natürlich jetzt nicht so in aller Munde, wie es heute ist. KI war vor allem so in Computerspielen immer ein Thema. Na, die KI ist besser oder schlechter geworden bei einem bestimmten Computerspiel. Das hat mich damals schon fasziniert. Und hatte ich auch unter Vorlesungen, zum Beispiel im Bereich des maschinellen Lernens, aber so richtig, ja, ein Hype wurde das Thema so ab den frühen 2010er Jahren, als die nächsten Durchbrüche gekommen sind. Ja, und in der Industrie ist natürlich das Thema Digitalisierung schon lange, ja, wichtig, relevant, hat schon eben, wie Klaus richtig gesagt hat, in den 70er Jahren eigentlich schon begonnen. Dann mit dem Schlagwort Industrie 4.0 hat es ja nochmal so ein neues Label bekommen. Eigentlich könnte man sagen, es ist einfach Digitalisierung Version 2.0, wenn man ehrlich ist. Aber ich denke, die Kernidee ist da, dass man verstärkt komplette Prozesse in der Fabrik durchdigitalisieren möchte. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man den Mensch bei dem Ganzen nicht vergisst. Wenn man in eine Fabrik heute schaut, es gibt durchaus Bereiche in einer modernen Produktion, da trifft man kaum noch Menschen an. Denkt man beispielsweise, wir hatten es ja vorhin vom Automobil, in so einer Schweißstraße bei dem Automobilhersteller, da sieht man nur noch Roboter, weil es eine Aufgabe ist. Man muss immer das Gleiche machen. Das kann ein Roboter sehr gut, aber es gibt eben andere Bereiche in der Automobilproduktion. Da spielt der Mensch eben eine ganz wichtige Rolle. Denkt man mal an so Motormontage, eine ganz feine Elemente in den Motor einbauen, das kann halt ein Mensch deutlich besser, als es ein Roboter kann. Mhm. Und häufig ist es natürlich so, dass so eine Produktion nicht immer unbedingt menschenfreundlich gestaltet ist. Und auch bei der KI muss man das genauso mitdenken. KI ist natürlich ein super Werkzeug. Es kann viele Dinge besser, die der Mensch kann, aber nicht alles. Der Mensch hat natürlich die schöne Eigenschaft, dass er viele Dinge simultan gut kann. Das können heutige KI-Systeme auch in der Weise nicht. Nichtsdestotrotz sollte man beim Einsatz von KI in der Produktion genauso wie in anderen Anwendungen immer daran denken, dass wahrscheinlich der Mensch irgendwo in diesem Prozess involviert ist. Und der Mensch soll natürlich dann nicht das Gefühl bekommen, dass er durch ein so künstliches System irgendwie bevormundet wird, überstimmt wird in der Art und Weise, sondern sollte eher menschzentriert ausgelegt werden. Das ist eben eins der Themen, mit denen wir uns am Fraunhofer IPA, wie auch in vielen anderen Fraunhofer-Instituten intensiv mit beschäftigen. Wie kann ich eigentlich so ein KI-System in der Produktion oder in anderen Bereichen so auslegen, dass es mit dem Menschen koexistiert und idealerweise eben Hand in Hand zusammenarbeitet.
Und ja, jetzt mal so ganz blöd gefragt, ich habe ja vorhin schon festgestellt, heute ist der Stell eine dumme Frage-Tag, deswegen tue ich mal so, als hätte ich keine Ahnung. Kannst du mir nochmal genau erklären, was jetzt KI für euch bedeutet? Wie intelligent ist KI heute und jetzt aber dann so langsam mal ins Jahr 2030 gewandert? Wie intelligent ist KI voraussichtlich 2030?
Also heutige KI-Systeme sind eigentlich, jetzt überspitze ich es mal ein bisschen, sind Fachidioten. Sie können meistens eine Sache sehr gut, Bilder erkennen, Fehler in Bildern erkennen, das ist gerade in der Produktion sehr wichtig, wenn man Qualitätsprüfung macht, macht ein Bild von einem Bauteil und lässt dann eine KI draufschauen, um zu sagen, ist es so in Ordnung oder gibt es irgendwo einen Fehler, einen Defekt. Das können KI-Systeme sehr gut, manchmal sogar besser als der Mensch. Und vor allem ermüden die natürlich nicht. Ein Mensch, wenn der 8 Stunden lang auf Bilder schaut, dann wird er irgendwann mal natürlich, ist es monoton. Ja, und mit der Zeit schleichen sich einfach Flüchtigkeitsfehler ein. Das ist natürlich eine Sache, wo man Menschen super entlasten kann. Aber dieses KI-System kann halt eben nur Bilder interpretieren. Kann dann kein, Schach spielen oder sich angeregt mit dem Menschen über die letzte Bundestagswahl, die ja gerade ein paar Tage zurückliegt, unterhalten. Das heißt, sie sind sehr eingeschränkt. Man spricht auch von der sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz, also ein KI-System, das eben nur über begrenzte Fähigkeiten verfügt. Und die Vision, da gehen wir mal so Richtung 2030, ist natürlich, wie kann man das Spektrum der Anwendungsfähigkeit eines einzelnen KI-Systems deutlich erweitern. Das Fernziel ist die allgemeine künstliche Intelligenz, gehen wir also mal so langsam, vielleicht in Richtung 2030 noch drüber hinaus. Also ein KI-System, das den Menschen ebenbürtig ist. Und wenn du jetzt da 100 KI-Forscher fragst, dann wirst du wahrscheinlich 101 verschiedene Daten bekommen, wann wir eben genauso so weit sein werden, dass wir diese allgemeine künstliche Intelligenz erreichen werden. Das geht von, dauert nur noch 10 Jahre, bis werden wir nie bekommen. Ich gehöre auch eher zur Fraktion, die eher skeptisch ist, dass wir das nie erreichen werden, weil der Mensch ist schon ein einzigartiges Geschöpf. Vieles, was wir heute in der künstlichen Intelligenz machen, ist vielleicht ein bisschen angelehnt an das, wie der Mensch denkt, aber es ist eben noch sehr weit entfernt. Der Mensch hat eben zum Beispiel die wunderbare Eigenschaft, dass er sowas wie über ein Weltmodell und Intuition verfügt. Also er hat einfach ein Grundverständnis, wie die Welt so funktioniert. Und das haben wir bis heute nicht geschafft, nicht mal in Ansätzen einem KI-System beizubringen. Deswegen bin ich da noch sehr vorsichtig zu sagen, in 2030 haben wir vielleicht eine KI, die sehr nah an den Fähigkeiten des Menschen ist. Punktuell, ja, das sehen wir heute schon, aber in dieser Bandbreite, da bin ich sehr vorsichtig.
Okay, ja cool. Das ist eine spannende Einschätzung, weil genau diese 101 verschiedenen Blickwinkel, das ist ja genau das, was einem täglich begegnet, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, also zumindest in meiner Wahrnehmung, in den größeren Medien bleibt meistens nur entweder oder hängen. Also wie das so oft ist, ne, die Polarisierung entweder jetzt in 8 Jahren, 2029 ist mal irgendwann von Ray Kurzweil gesagt worden, wäre die Singularität erreicht und allgemeine künstliche Intelligenz wäre da, würde die Menschen quasi abschaffen. Mal gucken, was dann passiert. Oder andere sagen dann, nee, wird nie passieren. Und dann versucht man, die beiden Meinungen so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Aber vielleicht nochmal eine Rückfrage zu dem, was du gesagt hast. Also die KI ist, und da bin ich komplett bei dir, das ist ja auch der rote Faden, der sich durch den Band auch zieht, natürlich, also ist eher schwach, ist Fachidiot oder in bestimmten begrenzten Themen auf jeden Fall sehr gut. Was ist denn der größte Vorteil einer KI? Also, und dann auch, warum macht man das und warum sprechen wir hier, vor allem in eurem Beitrag, über Potenziale von KI in der Produktion?
Ja, ist eine gute Frage. Ich mache vielleicht nochmal einen kurzen Sprung zurück, so in die 1980er Jahre. Also KI ist ja kein neuer Begriff, wurde eigentlich geprägt schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da gab es immer wieder Wellenbewegungen, also Hoch und Tiefs. Und eines der Hochs war so in den 80er Jahren, da hat man sehr stark auf sogenannte Expertensysteme abgezielt. Das heißt, es waren KI-Systeme, die aber im Kern immer noch von Menschen programmiert wurden. Da kann man sich sowas wie Regelsysteme vorstellen, die der Mensch eben kannte in einer bestimmten Domäne, weil er wusste, wie diese Domäne funktioniert. Zum Beispiel die Fabrik hat dann Regeln vorgegeben in ein Computersystem und diese Regeln wurden dann angewendet auf das konkrete Problem. Ja, das sind Expertensysteme. Das Problem bei solchen Expertensystemen ist natürlich, das involviert den Menschen noch sehr stark in der Programmierung. Da können Fehler passieren. Solche Expertensysteme sind auch mit der Zeit sehr schlecht zu pflegen und zu erweitern. Muss ich mal vorstellen, aus vielleicht 10 Regeln werden mit der Zeit 50 und dann werden 100 raus. Und was dann passiert ist, es wird unüberschaubar. Regeln fangen an, sich zu widersprechen. Das heißt, da stößt man irgendwann einfach an Grenzen. Das heißt, dieses Thema Expertensystem ist dann irgendwann so zum Erliegen gekommen und dann eben mit den 2010er Jahren kam das maschinelle Lernen so richtig in den Vordergrund. Das ist eigentlich, weil wenn man heute über KI spricht, meinen die Leute meistens maschinelles Lernen. Und die Besonderheit beim maschinellen Lernen ist eben, dass der Mensch nur noch sehr wenig macht. Er gibt im Wesentlichen nur noch Daten vor. Die Daten sind annotiert, sagt man. Also für jedes, nehmen wir mal nochmal das Beispiel aus der Qualitätsprüfung, wo ich entscheiden will, ob das Bauteil gut ist oder schlecht. Dann präsentiere ich eben dem KI-System 100.000 Bildern von diesen Bauteilen und ich sage auch zu jedem Bild, das Bauteil, was du hier siehst, liebe KI, das ist in Ordnung. Und beim nächsten Bild sage ich ihm, das ist schlecht. Und von diesen Paaren, also Bild mit Annotation, bekommt dieses KI-System eben sehr viele und lernt dann automatisch den Zusammenhang zwischen Bildinformation und ist das Bauteil gut oder ist es schlecht. Und dieses Extrahieren des Zusammenhangs zwischen Bild und dieser Güteklasse am Ende, das macht eben nicht mehr der Mensch. Der sagt ihm nicht, warum er jetzt in dem Fall auf gut und warum er auf schlecht entscheiden soll, sondern das macht das maschinelle Lernsystem vollständig automatisch. Und das ist natürlich sehr, sehr mächtig. Im Endeffekt geht es darum, dass wir, das werde ich ein bisschen fachsimpelig noch ein bisschen stärker, am Ende lernen wir mathematische Abbildungen. F von X ist gleich Y, nur dass ich jetzt als Mensch nicht mehr diese Funktion F vorgebe, sondern die KI lernt diese Funktion automatisch und kann die dann in der Anwendung auf zum Beispiel die Qualitätsprüfung anwenden. Und da kommen wir dann natürlich auch zur Fabrik. Das ist eines so der Klassiker-Themen im Umfeld KI und Fabrik, ist eben die Qualitätsprüfung, Bilddaten auszuwerten. Das bekommt man heute schon sehr gut hin, weil gerade die Bildverarbeitung war einer der Treiber hinter dieser der nächsten Evolutionsstufe der KI in den 2010er Jahren. Das war eben stark getrieben durch Bildverarbeitung. Das heißt, da hat man schon ein gutes Fundament an sehr leistungsfähigen Algorithmen entwickelt. Ein anderes Beispiel, das auch immer sehr gerne angeführt wird, aber in der Praxis nicht immer so gut funktioniert, ist die sogenannte vorausschauende Instandhaltung. Also die Idee, dass ich als Fabrikbetreiber schon im Vorhinein weiß, wann meine Maschine, meine Produktionsmaschine ausfallen wird. Und weil ich das vorher weiß, kann ich schon rechtzeitig reagieren, also beispielsweise Ersatzteile bestellen, meine Wartungsmannschaft einplanen. Und es kommt gar nicht zum ungewünschten Produktionsausfall, sondern ich mache diese Wartungstätigkeit zum Beispiel im Schichtwechsel oder weil ich eh bald ein anstehendes Wartungsintervall habe. Das ist die Idee hinter der vorausschauenden Instandhaltung, während man heute eigentlich meistens eher nach Feuerwehrprinzip instandhaltet. Also Maschine fällt aus, Alarm, Alarm. Und jetzt muss man reagieren und die Maschine schnellstmöglich wieder instand setzen. Also die Idee ist, verfängt natürlich super. In der Praxis zeigt sich das dann gar nicht so einfach, weil die Produktionsmaschinen sich stark unterscheiden. Wir müssen an Daten rankommen, die zuverlässig Hinweise geben, wie es um den Zustand der Maschine bestellt ist. Das heißt, wir sind auch bei dem Thema, wie komme ich an die Daten ran? Gehören die Daten überhaupt mir? Ne, die Maschine gehört vielleicht einer bestimmten Firma und die erlaubt es gar nicht, dass ich diese Daten überhaupt verwenden darf, weil das eben im Vertragsrecht so dargestellt ist. Und da kommen dann die Probleme. Das macht es dann in der Praxis, gerade das Thema Predictive Maintenance oder vorausschauende Instandhaltung, schwieriger als jetzt bei dem Qualitätsprüfungsbeispiel, wo ich im Endeffekt als Maschinenbetreiber einfach nur eine Kamera irgendwo hinhängen muss. Vereinfache jetzt ein bisschen, ich hänge irgendwo eine Kamera hin, nehme Daten auf und trainiere ein KI-System. Das habe ich dann stärker in der Hand als das andere Beispiel der Instandhaltung.
Ja, also gerade in immer komplexer werdenden Lieferketten oder Wertschöpfungsketten. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt Autohersteller gar nicht mal genau weiß, warum eigentlich zum Beispiel Kobalt in irgendeiner Batterie drin ist, weil er natürlich auch nur bestimmte Bauteile schon kauft und irgendeiner der Zwischenzulieferer, der hat dann eben halt natürlich Kobalt verarbeitet oder Lithium oder was auch immer. Aber das ist ganz lustig, weil wir haben vor ein paar Jahren mal in diesem Umfeld ein Szenario skizziert und das ist jetzt ein bisschen die Überleitung wieder zu Klaus auch, und zwar die sich selbst reparierende Rolltreppe oder jedes andere beliebige Bauteil. Also nach dem Motto, die Rolltreppe stellt fest aufgrund von Sensorik oder du hast eben Kamera gesagt, also irgendein Überwachungssystem, ach Mensch, hier ist irgendwas kaputt oder kurz davor kaputt zu gehen oder irgendein Verschleißteil. Ne? Also Klassiker beim Auto wäre der Keilriemen. Sowas stellt man ja eigentlich schon vorher fest, wenn man es eben halt gut überwacht. So, und dann sagt natürlich sagt sie das nicht, aber eine Rolltreppe meldet irgendeinem Verbund von Mechatronikern, Elektronikern, Mechanikern, ja, hier übrigens in 2 Wochen werde ich nicht mehr funktionieren. Und dann kommt irgendwann dieser Techniker oder Technikerin und sagt, ja, hier im Leipziger Hauptbahnhof, da ist die Rolltreppe kaputt. Ist sie zwar noch nicht, aber in einer Woche wird sie das sein. Deswegen muss ich die jetzt reparieren oder zumindest instand setzen und warten. Und das war dieses eine Szenario, wo dann am Ende auch die Rolltreppe sehr dankbar ist, weil die dann schon KI hat sozusagen und die wird dann den Mechatroniker im Nachhinein bewerten und sagen, ja, das hat er übrigens ganz toll gemacht, er war super vorbereitet und deswegen kriegt er von mir jetzt 5 von 5 Sternen. Das war eins der bewusst unterhaltsamen Szenarien, die wir mal irgendwann formuliert haben. Aber genau, damit sind wir im Thema Szenario. Klaus, ihr habt ja auch Szenarien formuliert, also jetzt auch gerade gemeinsam auch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aber auch unabhängig davon und jetzt in dem Beitrag, den ihr für unseren Band ja geschrieben habt, ging es ja auch darum. Ne? Also ein szenariobasierter Ausblick auf 2030. Was ist so dein Blickwinkel auch jetzt gerade mit einem leicht politischen Hintergrund, mit einem Zukunftsforscher-Hintergrund und trotzdem aber auch mit dem Fachwissen eines Elektronikers? Also das finde ich auch eine mega spannende Mischung hier. Also wie ist so dein Ausblick auf 2030 in diesem erstmal noch technologischen Metier, sag ich mal?
Also Marco, das war ja auch schön, dass man zusammenarbeitet zwischen jemand, der wirklich das umsetzen muss, was KI verspricht, ist ja mein Blick immer der Versuch, die Praxis abzubilden und auch Perspektiven zu öffnen. Und Szenarien sind ja keine Prognosen, sondern die öffnen Denkräume, was im Prinzip plausibel erwartbar ist. Und was wichtig ist bei Szenarien, das finde ich ganz wichtig, dass man verschiedenste Faktoren miteinander in Beziehung setzt. Also wir haben da über 20 Schlüsselfaktoren miteinander in Beziehung gesetzt.
Wow.
Und das sind dann so Fragen, Marco hat es auch schon gesagt, von der Datenqualität, vom Innovationssystem, von der Frage, wie sehen zukünftig Managementsysteme aus oder müssen aussehen, um die Möglichkeiten von KI zu gestalten. Zurückzukommen auf die Frage, also ich gucke auf dieses Feld und da bin ich vielleicht ein konservativer Zukunftsmensch. Vor 10 Jahren wurde die Initiative Industrie 4.0 gestartet. Und von dem, was momentan veröffentlicht wurde, muss man sagen, dass es immer noch eine Veranstaltung ist, die sehr stark in den Großunternehmen stattfindet. Es gibt nicht nur von Bitkom, sondern gerade auch aktuell, gerade vor einer Woche veröffentlicht, im Forschungsbeirat Industrie 4.0, die mal deutlich gesagt haben, 60% der KMU gibt es noch gar keine Überlegung Richtung KI. Und KMU sind deshalb wichtig, weil die fast, ja, sagen wir, 98% unserer Unternehmen sind kleinere und mittlere, und die wenigsten Großunternehmen. Das muss man erstmal noch überlegen. Und das andere, was vielleicht auch nochmal wichtig ist in diesem Zusammenhang, es gibt mit Kube ein großes Projekt vom IAB und BIP und anderen, die in Szenarien versuchen zu beschreiben, wie sich Digitalisierung, auch KI, bis 2035 durchsetzt. Eine wichtige Kernaussage ist die, dass wir in der nächsten Dekade, erstmal Ende der nächsten Dekade 2030, wahrscheinlich erstmal so weit sind, dass die Digitalisierungstechniken so weit in den Unternehmen angekommen sind, dass eine Basis da ist für neue Produktionssysteme. Das finde ich nochmal sehr wichtig. Wow. Also wir müssen erstmal gucken, wir sind dabei, die Voraussetzungen zu schaffen für eine digitalisierte Produktion. KI aus meiner Sicht stützt momentan diese Automatisierungsbestrebung. KI, und das muss man auch sagen, hat natürlich wesentlich mehr Potenzial. Marco hat es ja schon gesagt, also wenn diese Lernfähigkeit von KI zum Tragen kommt, dann, und das ist sozusagen auch eine der größten Herausforderungen, müssen wir auch das Produktionssystem neu denken. Das heißt, wir befinden uns einer mehrfachen Weise in einer Umbruchsituation. Erstmal sozusagen Umstieg auf Digitalisierung, was viele Unternehmen und Arbeitnehmer für wichtige Voraussetzungen stellt. Nächste Herausforderung ist die, wenn es möglich ist, die Arbeitsproduktivität und Produktionssysteme anders datengestützt zu organisieren, ist sozusagen nochmal eine große Herausforderung, die erstmal ist auch Neuland bewältigt werden muss. Und dann kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu. Es geht ja nicht nur um die Produktion, sondern wir sind auch im Zeitalter, wo das Thema Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt. Also diese Systeme auch zu nutzen als Systeme, die uns in die Lage versetzen, in eine Transformation zu übergehen, die uns auch befähigt, als Gesellschaft zukunftsfähig zu bleiben. Und das Letzte, was da nochmal ganz wichtig ist, und das wurde ja auch schon gesagt, diese starke KI, also diese Angst vor der übermenschlichen Maschine, die uns beherrscht, gilt es insofern ernst zu nehmen, dass die Möglichkeit irgendwann mal besteht. Aber momentan haben wir es mit schwacher KI zu tun und die wichtigste Antwort darauf ist, eigentlich alle Veröffentlichungen, ist die, dass wir es zu tun haben mit einem Strukturwandel bis 2030, einen grundlegenden Strukturwandel von Berufen und Tätigkeiten. Das ist ganz wichtig, vor allem Tätigkeiten. Nicht Berufe werden verschwinden, sondern Tätigkeiten. Nochmal ganz knapp zusammengefasst, bis 2030 erwartet diese Kubel-Studie die Fortschreibung der Digitalisierung in Szenarien, dass wir 2,5 Millionen Arbeitsplätze durch Digitalisierung Richtung Industrie 4.0 verlieren werden. Auf der anderen Seite aber 2,7 Millionen neue Tätigkeiten bekommen werden.
Das ist eigentlich erstmal eine gute Aussage, ne?
Genau, wenn man dann aber genauer hinguckt, treten natürlich erstmal eine gute Aussage verschiedene Fragen auf. Die erste Frage ist die, was passiert eigentlich mit den 2,5 Millionen Tätigkeiten, Berufen, die nicht mehr benötigt werden? Mhm. Die zweite Frage, bis 2030, wer bildet denn und wer weiß eigentlich, welche neuen Qualifikationen benötigt werden? Also das muss bewältigt werden und das kann nur gehen in der gemeinsamen Anstrengung von Unternehmen, Forschungs-, Bildungspolitik. Und das ist für mich eine der größten Gestaltungsaufgaben. Und da dazwischen rein kommt natürlich auch KI sozusagen auch als neue Möglichkeit, erweiterte Möglichkeit. Und dann kommt eben die zusätzliche Herausforderung, dass wir eine Idee davon bekommen, was könnten wir eigentlich mit KI und Lernfähigkeit machen? Also wie sehe denn, und das ist eine spannende Frage, ich finde die noch ein bisschen zu wenig diskutiert, welche Möglichkeiten hätten wir denn eigentlich sozusagen, die uns von dem Korsett der alten Arbeits- und Industriegesellschaft zu verabschieden und eine neue Industrie, ressourcenschonend oder auch kreislauforientiert zu gestalten. Also und da finde ich, wäre es interessant, also das auch stärker noch zum Thema zu machen, weil da auch eine Kraft drin stecken könnte für eine positive Transformation.
Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Also ich war jetzt gerade ein bisschen erschüttert, weil mir war schon bewusst, dass in der Masse viele Unternehmen vielleicht noch nicht die Grundlagen haben, auch in puncto Digitalität, also den Stand der Digitalisierung praktisch. Ne, also steht doch immer noch mal ein Faxgerät irgendwo rum oder eben halt das Glasfaser ist auch heute immer noch nicht oder Breitband immer noch nicht verlegt worden, sodass auch schlicht einfach die Infrastruktur noch ein bisschen fehlt. Aber ich glaube auch, da bin ich ganz bei dir, dass bei vielen auch einfach der Druck noch nicht da war. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass so eine Art ja, Vielfrontenkrieg auf ganze Branchen hereingebrochen ist. Also Automobil ist davon besonders betroffen, Energie sicherlich auch, Maschinenbau vielleicht ein ganz bisschen weniger in Teilen, aber auch das ist natürlich eine sehr komplexe Branche. Ich vermute aber, dass genau dieser Dreiklang aus Herausforderungen, nämlich irgendwie Digitalisierung und übrigens in 10 Jahren braucht ihr auch KI im Sinne von, ihr müsst das wirklich auch verinnerlicht haben. Dann kommt die ökologische Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit, die auch einfach keine Option mehr ist, sondern die wird dann auch immer mehr oktroyiert, aus guten Gründen. Und ich glaube auch eben mal drittens, was du zuletzt angesprochen hast, dieses, was oft unter dem Buzzword New Work zusammengefasst wird, also auch die Transformation der Arbeitsgesellschaft, also schlicht Menschen haben einfach andere Ansprüche an Jobs, wollen anders wahrgenommen werden. Das heißt nicht immer, dass jeder zum Unternehmer oder zur Unternehmerin wird, sondern aber, dass die Arbeitsplätze sich auch wandeln. Und lass uns mal gerne an dem Punkt ein bisschen bleiben. Wie schätzt du das denn ein? Also was macht denn das mit unserer Arbeitsgesellschaft, jetzt einmal vielleicht auf Makroebene, aber auch mit vielleicht ein, zwei konkreten Beispielen, auch gerne aus den Szenarien. Wie verändert sich das in diesem ganzen unglaublich großen Komplex?
Ja, das ist tatsächlich ein großer Komplex und ich würde auch sagen, es gibt leider noch zu wenig ganz gute Beispiele, aber es tut sich was. Also ich finde immer ganz interessant, drum für kennende Maschinenbauer, Leser, die haben das durchaus erkannt, auch erkannt sozusagen, dass die eigenen Beschäftigten ein wichtiges Fund sind und die müssen wir weiterqualifizieren, weil der Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel augenscheinlich ist. Was machen die? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wahrscheinlich gar nicht Curricula und neue Berufe das Entscheidende sind angesichts der Dynamik und dieser Schnelle, die benötigt wird, sondern dass wichtige Tätigkeiten, auch neue, im Unternehmen selber, am Arbeitsplatz sich angeeignet werden muss, wo die Kollegen eine wichtige Rolle spielen. Also die Unternehmen selber werden quasi zu Echtzeit-Lerninstanzen, das haben die auch erkannt. Die haben so eine, glaube ich, 70-20-10-Regel, wenn ich es richtig zusammenbringe. Also 70% der neuen Qualifikation am Arbeitsplatz, 20% im Umfeld und nur 10% in klassischen Schulungsmaßnahmen. Mhm. Also wir brauchen Unternehmen, die das aufgreifen. Und wir brauchen dann Bildungsinstanzen, die im besten Sinne vernetzt gucken und auch erprobend gucken, wie kann man diesen Qualifikationswandel mitgestalten. Also wir brauchen im Grunde genommen im besten Sinne eine lernoffene Umgebung. Wir müssen da auch ja was erproben und natürlich auch mit den Sozialpartnern. Und da gibt es Beispiele, aber man kann noch leider noch nicht sagen, dass es wirklich in Gänze angekommen ist. Und das würde mich auch nochmal interessieren, weil das gerade diese Qualifikationsfrage, die nehme ich so wahr. Und wenn ich Marco nochmal da reinziehen kann ins Gespräch, würde mich mal interessieren von jemandem, der das wirklich in der Praxis erlebt, ob er dem auch so zustimmt.
Die Frage kann ich gar nicht so einfach beantworten. Wir haben natürlich immer viel Kontakt mit Firmen, bilden ja auch selbst verschiedene Schulungsmaßnahmen an, gerade im Bereich KI. Und wir stellen fest in den Unternehmen, weil vorhin auch die Diskussion in die Richtung ging, wie viele Unternehmen sind eigentlich tatsächlich digitalisiert und es eigentlich noch erschreckend wenig sind oder setzen KI ein, dass die Unternehmen das ja nicht machen, weil sie keine Lust haben oder weil sie das ignorieren, sondern weil sie einfach anderen Zwängen unterworfen sind. Und ich glaube, das ist dann auch das Zusammenspiel, wie nehme ich meine Mitarbeiterschaft mit bei dem Ganzen, wie qualifiziere ich das weiter? Das Tagesgeschäft, ja, das ist halt für viele Unternehmen einfach so richtig wichtig, gerade für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Das Tagesgeschäft, gerade in der jetzigen Zeit, ist geprägt mit einer sehr guten Auftragslage und dann schiebt man solche Dinge natürlich gerne mal hinten an und sagt, jetzt müssen wir erstmal unsere Kunden bedienen. Wir hatten vielleicht eine kleine Krise im letzten Jahr, eine Delle, und sind aber mit voller Wucht aus dieser Delle herausgekommen. Auftragsbücher sind voll und jetzt wird erstmal gearbeitet. Und die ganzen Themen Richtung Digitalisierung, ja, Innovationsforschung, wie können wir unser Arbeitsumfeld, unsere Geschäftsmodelle, unsere Digitalisierung, die Prozesse, wie können wir die überarbeiten, verbessern und so weiter. Alles, was es dann eben braucht, wenn man so Richtung 2030 denkt, das wird erstmal hinten angeschoben. Das ist so meine Feststellung, die ich momentan mache. Und das eher tatsächlich bei den kleinen, mittleren und dem, bei uns sagt man immer schön, den schwäbischen Mittelstand. Ne, das ist sowas wie der Trumpf, der natürlich von der Größe kein Mittelständler ist, aber natürlich sich immer noch so fühlt und sich auch so als das Selbstverständnis hat. Wobei Trumpf ist jetzt ein Positivbeispiel, von dir, Klaus, völlig zu Recht gesagt, die denken das so weiter. Aber es gibt viele Firmen in dieser Größenordnung, die eben noch nicht so weit sind, einfach weil das Tagesgeschäft die Firmen umtreibt. Mhm. Und dann plötzlich natürlich die ganzen anderen Herausforderungen auch noch hinzukommen. Steigender Wettbewerb, gerade im asiatischen Raum, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Die Firmen haben das auf dem Schirm. Das wird manchmal vielleicht anders suggeriert, dass man die Firmen in die Richtung zwingen muss. Meine Feststellung ist tatsächlich, die Firmen haben das auf dem Schirm. Die treibt es auch tatsächlich wahrhaftig um. Aber gleichzeitig muss das Geld verdient werden. Also man muss ja tatsächlich im Heute leben, um dann auch in der Zukunft oder sich dann auch zukunftsfähig machen zu können. Das heißt, das Geld, das man investieren muss, um seine Produktion umzustellen Richtung Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das Geld muss ja heute verdient werden. Ja. Und in diesem Spannungsfeld sind natürlich die Unternehmen unterwegs und die machen das eben nicht aus Böswilligkeit, sich mit dem einen oder anderen nicht zu beschäftigen, sondern einfach, weil sie diesen Zwängen unterworfen sind.
Vielleicht passt das ganz gut, Kai, entschuldige. Wir haben ja Szenarien KI-basierte Arbeitswelten 2030 im Auftrag vom Fraunhofer IAO für das Forschungsministerium entwickelt. Und zugespitzt kann man sagen, und in dieser Szenario-Welt sind 6 Szenarien, aber es sind 2 Szenarien, die vielleicht besonders gut unterstreichen und kennzeichnen, in welcher Situation wir uns befinden. Ich mache das vielleicht ganz kurz. Und das eine haben wir genannt Ambivalenz-Szenario. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Diese ganzen Zwänge, die es ernst zu nehmen gibt von Unternehmen, die einfach ihre Aufträge erfüllen müssen. Es gibt neue Möglichkeiten, aber es gibt noch eine Arbeits- und Datenwelt und auch eine Unternehmensstruktur noch gefangen ist in der alten Arbeitswelt, obwohl man schon spürt, also da ist Veränderung, aber im Grunde genommen fehlt sozusagen der Umsprung. Das zweite Szenario, was denkbar ist und was vielleicht auch wünschenswert ist, so auch, wir haben das auch nochmal bewerten lassen von Experten, was gewünscht wird, ist ein Transformationsszenario. Das Transformationsszenario beinhaltete im Grunde genommen die Erkenntnis auch in den Unternehmen und der Gesellschaft, da tut sich was auf und wir müssen diese Datenwelt gestalten, wir müssen auch Open Data ermöglichen, wir müssen wegkommen von proprietären Systemen, wir brauchen neue Regelungen, die jetzt ganz aktuell natürlich vielfach noch mit Homeoffice vielleicht symptomatisch diskutiert werden, eine Arbeitswelt, die wesentlich flexibler ist, die auch neue Gestaltungskorridore braucht. Und diese Transformation zu gewährleisten, brauchen wir dann auch auf europäischer Ebene, Projekte wie Gaia-X, die versuchen, so einen Datenraum europäisch zu gestalten. Und in dieser Ambivalenz befinden wir es, zwischen tatsächlich Ambivalenz und Transformationsszenario. Und wie kommt man da raus? Sagen wir mal so, dass man das erkennt. Und Marco hat es auch schon beschrieben, dass es auch eben Beispiele gibt für diese neue Arbeits- und Produktionswelt. Also das ist sozusagen immer mein Plädoyer. Wir brauchen auch experimentelle Situationen. Wir müssen über das Gute reden. Wir brauchen den Austausch, gerade auch im Mittelstand, anhand guter Beispiele. Und wir brauchen letztendlich auch diese Sozialpartner, Arbeitnehmer vor Ort, wo wir auch konkret Arbeitssituationen verändern. Also diese Interaktion, Mensch-Technik-Interaktion, Marco hat es auch schon beschrieben, hat natürlich beides. Hat sozusagen dieses Substitutionspotenzial, also Verlust. Aber es hat auch dieses Augmentierungspotenzial. Augmentierung meint eine neue Interaktion, Kommunikation, Kooperation zwischen technischen Systemen, KI unterstützt und Mensch. Und daraus sozusagen, das wäre das große Ziel, einen Produktivitätsfortschritt zu erzielen. Das ist im Grunde genommen die Aufgabe und die kann sozusagen nur nicht gemeinsam durch die Akteure von den Gewerkschaften, Arbeitgebern bis zu den Unternehmen und Arbeitnehmern und auch im neuen Innovationssystem bewerkstelligt werden. Große Aufgaben.
Mhm. Vielleicht kann ich da kurz mal einhaken und mit einem praktischen Beispiel dieses Augmentierungsszenario, also wo man eben die Mensch-Technik-Interaktion so gestaltet, dass sie eben für alle Seiten einen Mehrwert schafft, gerade mit der Firma Trumpf, weil der Name vorher schon mal gefallen ist. Da waren wir tatsächlich auch mit involviert, wo genau das passiert ist. Ich skizziere mal kurz die Arbeitsaufgabe. Da habe ich schon gesagt, Trumpf stellt ja Laserschneidemaschinen her. Das heißt, da schiebt man auf der einen Seite ein riesiges Blech rein. Das ist so 2 bis 3 Quadratmeter groß. Und aus diesem Blech werden dann kleine Stücke rausgeschnitten. Und zwar sind es dann eben Blechteilen von verschiedenen Kunden. Das heißt, auf einem großen Blech werden viele kleine Bleche und diese vielen kleinen Bleche gehören zu verschiedenen Kundenaufträgen. Das heißt, am Ende kommen dann viele kleine Blechteile raus und dann steht da ein Mensch, muss sich jetzt überlegen, welches Teil gehört jetzt zu welchem Auftrag. Und in der Vergangenheit war das so, dass der Facharbeiter oder die Facharbeiterin da am Ende des Blechs steht mit viel Papier in der Hand. Das sind eben die Aufträge und fängt dann an zu sortieren. Und wie das dann so ist, na, das ist fehleranfällig, da wird ein Blech verwechselt, gerade wenn die Schicht ein bisschen länger ist, kann es halt einfach mal passieren. Und da hat man sich überlegt, wie könnte man das jetzt stärker automatisieren, weil das ganze Schneiden und so weiter, das passiert schon automatisch, nach hinten steht jetzt noch der Mensch und muss Bleche sortieren. Und da war die Überlegung, können wir auch einen Roboter hinten dran stellen und der Roboter sortiert es dann automatisch. Ja, dann wird es voll durchautomatisiert, bräuchte man den Mensch gar nicht mehr. Hat man aber festgestellt, dass es technologisch so anspruchsvoll ist. Das heißt, die Lösung zu entwickeln mit so viel Zeitaufwand und Kostenaufwand und wahrscheinlich dann immer noch nicht 100% akkurat wäre, dass man in diesem Ideenfindung, wie könnte man eigentlich diesen Prozess verbessern, tatsächlich zu einer Lösung gekommen ist, wo der Mensch immer noch eine wichtige Rolle spielt. Er wird aber eben unterstützt bei der ganzen Leistung. Jetzt sieht die Lösung aus und das nennt sich dann so der Absortierassistent. So wurde die Lösung dann getauft. Da guckt ein Kamerasystem auf diesen Blechhaufen am Ende, da hinten rauskommt. Da ist ein Monitor. Und das Kamerasystem und die KI, die darin arbeitet, zeigt dann auf dem Monitor an, farblich gekennzeichnet, welche Bleche zu welchem Auftrag gehören. Der Mensch muss dann gar keinen Papierzettel mehr haben, sondern kann einfach die markierten Blechstücke nehmen, die zum bestimmten Kundenauftrag machen. Und damit hat man quasi eine schöne Interaktion zwischen einem intelligenten System, eben dieses Kamerasystem mit entsprechendem Bildverarbeitung und der Mensch, der eben dann die Zuweisung an die verschiedenen Kundenaufträge macht.
Ja, mega spannend. Das ist super, weil jetzt habt ihr beide schon im eigenen Dialog sozusagen eine Frage vorweggenommen, weil ich wollte mich fragen, warum sollte man den Beitrag lesen? Ihr habt jetzt so ein paar Themen aufgegriffen, aber auch darüber hinaus. Und ich glaube, also in eurem Beitrag steht wahnsinnig viel drin, was sehr wertvoll ist für genau die 60% der KMU, die vielleicht mal überlegen sollten, ob sie nicht KI einsetzen können. Und die sehr konkreten Beispiele von dir, von Marco, sind natürlich genau das, was wir brauchen. Also ich glaube, man muss noch stärker vermitteln können, was soll mir das eigentlich bringen auf der einen Seite. Und da müssen wir natürlich auch, und das ist jetzt auch schon gefallen, im Prinzip mehr darüber nachdenken, wo wir denn in 10 Jahren stehen wollen. Und dafür braucht man, glaube ich, auch wirklich Kapazitäten. Also ich meine, klar, das muss ich sagen, weil ich Zukunftsforscher bin und genau das immer sage. Aber ich glaube wirklich auch, um eine systematische, strukturierte Zukunftssicherheit zu etablieren im Unternehmen, braucht es genau diese Fragen und auch genau diese Best- oder Use-Cases aus anderen Branchen teilweise, aus anderen Unternehmen. Und ja, nur so können wir lernen. Ne? Aber gut, dann, bevor ich euch entlasse, keine Panik, dürft ihr noch mal ganz kurz mir erklären, wie ihr denn eine utopische Arbeitswelt 2030 sehen würdet. Also jetzt mal wirklich rumgesponnen. Ich meine, Szenarien machen wir immer gerne, um Möglichkeitsräume zu eröffnen. Dann gibt es so ein paar Spitzethesen, die man auch mal formuliert, um die Menschen aus der Reserve zu locken. Aber jetzt gehen wir noch weiter und sagen Utopie. Wenn ihr euch was richtig wünschen könntet, also ne, was vielleicht auch nicht ganz realistisch ist im Jahr 2030, wie würde dann so ein Arbeitsablauf aussehen in wenigen Sätzen? Vielleicht zuerst Klaus.
Also, das ist immer die wichtige, interessante Frage. Also bis 2030 ist keine Utopie zu erwarten. Entschuldigung, aber gehen wir einfach mal über 2030 hinaus. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht eine veränderte Arbeitsgesellschaft, die gar nicht mehr den klassischen Begriff eines Unternehmens kennt, die eher als ein Innovationssystem arbeitet, vielleicht als ein Innovationsökosystem, das Startups, Freelancer, das kleinere und mittlere Unternehmen miteinander vernetzt über Plattformen, wo sich auftragsprojektbezogen Produktionskapazitäten, vielleicht auch plattformgestückt miteinander verbinden, die Prinzipien folgen, die letztendlich auch über ein Innovationssystem gefördert werden, die ressourcenleichte Produktion, die energieeffiziente Produktion, ja, fördert, weil genau das brauchen wir, wo auch der Freiheitsgrad der einzelnen Mitarbeitern größer ist und wo das Thema Bildung, Qualifizierung ein Thema ist, das nicht nur verordnet werden muss, sondern ganz natürlicher Gegenstand ist von dem Arbeitsalltag und wo wir letztendlich vielleicht auch frei sind, nicht nur zwischen Tätigkeiten, Berufen, sondern auch vor dem Hintergrund einer guten sozialen Absicherung, das muss an der Stelle auch nochmal gesagt sein, und zwar in der Breite der Beschäftigung, dass wir vor diesem Hintergrund auch Freiheitsgrade haben neben der Arbeit. Also das wäre zumindest nicht nur wünschenswert, sondern denkbar, weil die Potenziale dafür sind vorhanden. Wir haben die Werkzeuge dafür.
Finde ich schön, gefällt mir, nehme ich so mit. Und Marco, deine Utopie?
Kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel ergänzen, vielleicht nur noch punktuell was dazu sagen. Also ich glaube, was so ich als erstrebenswert finde in so eine Vision ist tatsächlich, dass der Mensch nicht mehr arbeitet, weil er arbeiten muss, also wirklich um sein Haus über den Kopf zu bezahlen, um Nahrungsmittel bezahlen zu können, sondern weil er arbeiten will. Das heißt, er wird von der Bürde entlastet, zu arbeiten, nur um Geld zu verdienen, sondern kann die Arbeit machen, die eben genau seinen Fähigkeiten, seinen Kenntnissen am besten zur Rechnung trägt und kann es eben auch so gestalten, zeitlich beispielsweise, dass es eben auch mit den persönlichen Belangen am besten vereinbar ist. Das möchte ich eigentlich nur noch ergänzen. Bei allem anderen kann ich Klaus eigentlich nur zustimmen und möchte es dann gar nicht mit mehr Worten dann noch irgendwie verfälschen.
Ja, super. Nee, stimmt. Also das ist natürlich auch eine schöne Erkenntnis, wenn ihr da auf einer ähnlichen Wellenlänge liegt. Und ich muss auch sagen, gefällt mir. Also weil das ist ja auch genau mein Ansatz. Also möglichst individuell und möglichst viele Freiheitsgrade. Trotzdem dabei irgendwie nicht jedes Monatsende darüber nachdenken, ob ich jetzt nur noch Reis esse oder wie das im Studium war oder was auch immer. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, weil wir haben jetzt schon viele Themen angesprochen. Ich würde wahnsinnig gerne in jedes einzelne dieser Themen noch wahnsinnig tief eintauchen, aber das schaffen wir heute nicht und dann wird es auch zu viel. Aber ich glaube, oder ich bin sogar überzeugt davon, dass viele, die jetzt zugehört haben, viel Lust bekommen haben müssten, darauf einzelne Themen zu vertiefen. Ich werde hier auch in die Shownotes von dieser Episode natürlich verlinken, wo man euch folgen kann, wo man euch vielleicht sogar kontaktieren kann und ein paar Dinge zum Nachlesen, sodass da auf jeden Fall nicht der Faden ins Leere läuft. Insofern bleibt mir für jetzt erstmal nichts weiter zu sagen als ganz lieben Dank euch beiden, dass ihr die Zeit genommen habt, erstens den Beitrag zu schreiben und also zu dritt ja sogar, zweitens aber auch hier jetzt nochmal in den Podcast zu Gast zu kommen im Hier und Morgen. Und ja, für alles Weitere, für die nahe und die ferne Zukunft wünsche ich euch beiden beste Gesundheit, beste Freude, viel Spaß und ja, wir sehen uns.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.